Wir haben gemerkt vor einigen Jahren, dass die Kommunikation neue Dimensionen erreicht hat. Sie ist global geworden, sie ist digital geworden und jeder kann jetzt etwas ins Netz bringen. Ich bringe jetzt mal den Enzensberger, ja? Mache ich jetzt mal. Hans, mal, um dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu verleihen. Hans Magnus Enzensberger, einer der großen alten Denker unseres Landes, der war in den 60er und 70er Jahren ein aufbegehrender Revoluzzer-Philosoph und hat sich, was gar nicht blöd war, um Medien gekümmert. Er hat gesehen, dass da eine wichtige Scharnier- und Transmissionsstelle ist. Und er hat gesagt, es gibt eigentlich nur Manipulationen in den Medien. Die Medien, die er damals kannte, er nannte sie, erzählte sie auf, waren Film, Zeitung und Radio. Und sein Vorschlag war, eine richtige Revolution zu machen. Die Revolution heißt nicht, dass man die Manipulateure irgendwie kontrolliert. Da sagt er, das wird man nie schaffen. Es gibt immer so viele Interessen. Kontrolle ist immer so schwach. Sondern jeder muss zum Manipulateur werden können. Erst dann hat man es richtig geschafft. Wir machen Strich drunter, Jahr 2018, jeder ist ein Manipulateur, jeder, der auf seinem Handy genug Batterie und WLAN hat und sich bei Facebook tummeln kann. Und jetzt haben wir das Problem und können Wahres und Falsches nicht mehr auseinanderhalten. Das war anfangs noch als, naja, das wird sich schon wieder geben, Problem eingeschätzt worden. Wir merken aber jetzt nicht nur in den USA, was das für gesellschaftliche Folgen hat. Da gibt es einige Leute, die etwas dagegen tun. Wir zum Beispiel auch beim Deutschlandfunk, die Initiative Nachrichtenaufklärung. Wir möchten Ihnen jetzt nun zwei Menschen vorstellen, die ein ganz besonders tolles Projekt machen. Ich darf auf der Bühne begrüßen oder zunächst mal auf die Bühne begrüßen, denn da stehen Sie noch nicht. Juliane von Reppert Bismarck von den Lie Detectors und Wilfried Rütten, der Sie berät. Und der in seinem früheren Leben viele journalistische Aufgaben hatte und auch im schönen Maastricht hinter der niederländischen Grenze für viele Jahre das European Journalism Center, ist es so, geleitet hat. Ich übergebe dir jetzt einfach mal das Wort. Du hast auch eine Präsentation. Du machst jetzt einfach mit deiner Zeit, was du für richtig hältst.
Vielen Dank. Guten Tag. Wie schön. Ich habe jetzt 10 Minuten, um Ihnen allen Lie Detectors vorzustellen. Das ist ein journalistisches Projekt, das mit Journalisten in Klassenzimmer geht und mit Kindern und deren Lehrern über Nachrichten, wahre Nachrichten, falsche Nachrichten und die Grauzonen dazwischen zu sprechen. Ich bin sehr froh, hier in Deutschland, hier in Köln eingeladen zu sein, denn als wir hiermit begannen und als ich mit meiner ersten Mitarbeiterin in Deutschland begann, an diesem Projekt zu arbeiten, sagte sie: Juliane, ich finde das ja ein ganz wunderbares Projekt, aber hier in Deutschland brauchen wir das eigentlich nicht. Denn unsere Kinder wachsen mit Holzspielzeug auf und die dürfen gar nicht ins Internet und deswegen ist das gar nicht so schlimm hier. Wirst schon sehen. Allerdings kam der eigentliche Anstoß, das Projekt überhaupt zu starten, weil hier in Deutschland ich vor etwa 2 Jahren eine Unterhaltung hatte, die mich wirklich wachgeschüttelt hat. Also eigentlich eher zur Zeit der Trump-Wahlen, da sprach ich mit einer 13-jährigen Schülerin in einer kleinen Stadt in Niedersachsen, die sagte, die Hälfte ihrer 13-jährigen Kommilitonen würden, wenn sie es könnten, viel lieber für Trump wählen als für Hillary Clinton. Und als ich sagte, wie kommt das denn, da zeigte mir sie oder schickte sie mir per Handy Folgendes. Und ich weiß nicht, ob Sie das jetzt richtig gut lesen können. Auf jeden Fall, das ist einfach eine ziemlich wirre, schlecht geschriebene, grammatikalisch. Dagegen hätte die Kollegin von vorher was gegen auszusetzen. Meldung, in der steht, Hillary Clinton ist viel schlimmer als Trump, denn sie ermordet Leute und was weiß ich was. Es ist aber auch ziemlich schockierend, weil es sofort auf NTV und RTL wettert und somit das Vertrauen in die traditionellen Medien zermürben möchte. Und als ich vor allen Dingen die Schülerin fragte, wo hast du das eigentlich her? Was ist denn deine Quelle? Als gute Journalistin sagte ich, was ist deine Quelle? Da sagte sie, Instagram. Und ich sagte, um Gottes Willen, Instagram, das ist keine Nachrichten, das ist kein Autor, das ist nichts, das ist eine Foto-App. Die können das hier nicht sehen, aber da waren hunderte von kleinen Herzchen drunter, weil in diesem virtuellen Schulhof diese Nachricht zirkulierte und tatsächlich die Meinung änderte. Und deswegen machen wir das, was wir machen. Das war eigentlich der Beginn der Sache. Und unser Ansatz ist eigentlich ziemlich pessimistisch. Und zwar ist der Ansatz folgenderweise: alle Verifizierungsinitiativen und Artificial Intelligence Roboter, die es gibt, so wichtig wie sie sind, sie können das alles nicht ausmerzen. Dafür ist die Flut von Falschmeldungen und manipulierter Wirklichkeit einfach zu groß. Und die Verifizierungs- oder Fact-Checking-Webseiten, die sind auch gar nicht so bekannt. Viele Leute wissen gar nicht, dass es die gibt. Und wenn sie es wissen, dann vertrauen sie vielleicht gar nicht dem, was sie dort lesen. Außerdem konzentrieren wir uns, wir sitzen in Brüssel, da reden wir sehr viel mittlerweile über die Europawahlen. Wir konzentrieren uns sehr, sehr auf Falschmeldungen im Rahmen von Wahlen. Aber was ist denn, wenn diese Falschmeldungen tröpfchenweise, tagtäglich, kaum merkbar, einfach so ganz langsam das Weltbild von Menschen und Kindern färbt und langsam, wenn es dann zu den Wahlen kommt, dann ist es sowieso schon zu spät, weil das Weltbild bereits geprägt ist. Was ist, wenn solche Nachrichten tatsächlich Kinder erreichen und wenn die Eltern und Lehrer davon entweder keine Ahnung haben oder wenn sie es wissen? Was ist, wenn sie sich einfach entweder nicht in der Lage fühlen oder sich auch gar nicht trauen, dieses Gespräch zu führen mit Kindern, die ihnen so wahnsinnig überlegen sind, was die Internetnutzung betrifft. Also unsere Herangehensweise ist, wir lernen Journalisten an und dann schicken wir sie für 90-minütige Schulungen in Klassenzimmer und dort reden sie dann mit Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren über allererstens über Falschmeldungen, das ist ganz leicht, da reden wir erst über Lügen, glatte Lügen, was wirklich nicht wahr ist. Und wir lassen sie selber mit ihrem eigenen Vokabular da rangehen, denn das finden wir ganz, ganz wichtig, dass die Kinder und jungen Erwachsenen nicht diese Vokabeln von uns als Erwachsenen bekommen, das ist Propaganda, das ist Manipulation und so weiter, sondern sie sollen mit ihren eigenen Worten kommen, damit sie das aus ihrer eigenen Welt auch irgendwie meistern können. Und das können sie. Das Gute daran ist, sie können es. Sie haben ein viel besseres, natürlicheres Verständnis vom Internet als wir. Wir, die nächste Generation. Zweitens und mindestens genauso wichtig, arbeiten wir deswegen mit Journalisten zusammen, weil es uns ganz, ganz wichtig ist, dass die Journalisten einmal von hinter ihrem Bildschirm wegtreten können und sagen können, hey Leute, hier bin ich, und wir haben eben über Korrekturen gesprochen, hier bin ich, ich bin ein Journalist, ich tue mein Äußerstes und trotzdem schaffe ich es nicht immer. Denn die Wirklichkeit ist kompliziert und ich habe wenig Zeit und mein Redakteur will sowas und es hat mir jemand eine reißerische Schlagzeile auf meinen schönen Artikel getan, das kennen wir alle. Aber indem wir selber unsere Fehler und die Schwierigkeiten des Journalismus darstellen, wollen wir den Kindern und auch den Lehrern vermitteln, dass es auf der einen Seite glatte Lügen gibt und dann gibt es auch absolute Tatsachen. Aber es gibt auch eine Grauzone, in der vielleicht fehlerhafte, vielleicht inkomplette, aber trotzdem in guter Absicht geschriebener Journalismus ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was wir gesehen haben, hier stehen ein paar Sachen. Oh, danke, das hast du gemerkt. Du hast ein Radioohr. Danke. Alle Kinder fallen auf Falschnachrichten rein. Die sind doch so schön, die Falschnachrichten. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Beispielen. Doch eigentlich kann man nicht draufdrücken und es nicht glauben. Alle Kinder, egal ob reich, ob arm, ob hier, ob dort, es ist völlig egal. Mit 14, 15 merkt man, dass die Kinder bereits Glaubensgruppen, also Meinungsgruppen bilden. Und wenn sich diese erstmal bilden, dann ist es ganz schwer, dagegen anzukommen, wenn diese Meinungen sich erstmal festigen. Und das wollen wir so ein bisschen aufschütteln. In Deutschland hinkt die ältere Generation leider oft ziemlich weit hinter der jüngeren Generation, was Internetkenntnis. Und was ich vorhin sagte, die Kinder haben ein Verständnis, alle Kinder sind heutzutage auf YouTube und deswegen verstehen sie, dass man Geld verdienen kann, wollen alle YouTuber sein heutzutage, die Kinder wollen nicht mehr Fußballer sein. Also ich mache jetzt eine grobe Verallgemeinerung, ja, die nicht völlig der Wahrheit entspricht. Aber viele wollen YouTuber sein und verstehen deswegen, je reißerischer man schreibt, desto mehr Klicks bekommt man, man kann Geld verdienen. Außerdem verstehen sie Online-Mobbing, sie verstehen das. Auf ihrem Handy, das sie im Schulhof benutzen, müssen Sie jeden Tag überlegen, ob Sie einen Menschen gut oder schlecht darstellen, Ihre Freundin, mit der Sie sich gerade gestritten haben. Und somit diese Kombination von Geldmacherei und Manipulation von dem, was wir von Menschen glauben, das macht ja überhaupt Falschmeldungen aus. Und deswegen ist es sehr, sehr ermutigend für uns zu sehen, dass wenn man diesen Blick von den Kindern einfach auf die Nachrichtenwelt tun kann, dann kann man damit sehr, sehr viel erreichen. Was wollte ich Ihnen noch sagen, bevor meine Zeit vorbei ist? Meine Zeit vorbei? Habe ich noch 2 Minuten? Okay. Die Lehrer haben großes Interesse. Ach ja, ich habe völlig vergessen. Die Lehrer haben ein großes Interesse. Selbst die, wenn man ins Klassenzimmer kommt, sagen, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ich habe einen Riesenstapel Aufsätze zu korrigieren und Arbeiten zu korrigieren. Tun Sie einfach so, als wäre ich nicht da. Die kommen, 100% aller Lehrer wollen danach, nachdem wir da waren, mehr Informationen haben. Und sie haben danach ein größeres Interesse und auch ein größeres Bewusstsein, wie man darüber überhaupt sprechen kann. Und das Ganze kommt einfach super an. Ich habe hier ein paar Testimonials, ein paar, was die Leute über uns sagen. Es sind einfach ein paar. Die Kinder finden es super, dass sich ein Journalist die Zeit nimmt und tatsächlich in ein Klassenzimmer kommt und sich befragen lässt. Und dass ein Kind sagen kann, hey du, hast du mal eine Falschmeldung geschrieben? Das ist ganz, ganz wichtig. Die Lehrer merken das auch. Hier ist ein wunderbarer Lehrer. Das können Sie sich, sieht alles im Web. Das können Sie sich alles später angucken. Aber auch den Journalisten scheint das sehr, sehr viel zu bringen, dieser Kontakt mit den Menschen. Wir sind jetzt dabei in einem dritten Land. Wir sind momentan in Belgien und Brüssel, in Belgien und Deutschland. Aber die Idee ist, dass es sich leicht übersetzen lässt von einer Sprache in die andere, von einer Medienlandschaft in die andere und dass wir auch eine Gemeinschaft gründen können von Menschen, die darüber nachdenken. Wir können in 90 Minuten ganz wenig erreichen in den Klassenzimmern, aber wir können den Kindern und den Lehrern Fragezeichen in die Köpfe setzen. Und wenn wir erstmal die Fragezeichen in diese Köpfe gesetzt haben, dann kann alles Mögliche Wunderbare passieren. Und das war's. Vielen Dank. Ach, und wir heuern an. Wir brauchen unbedingt gute Leute in Deutschland, überall überhaupt.
Wir werden das Thema jetzt gleich noch etwas vertiefen, auch mit Ihrer Mitwirkung hier im Saal. Vorher noch mal eine kurze Sammlung. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich eben nicht nur Meinungsbilder, sondern auch Strukturen im Umgang mit Wahrheit halt in bestimmten Alter prägen und festlegen. Es ist, wenn man einmal darauf hingewiesen wird, sofort einleuchtend und auch gar nicht so überraschend. Und dass das für uns alle sehr wichtig ist, da anzusetzen und dass diese Arbeit zum Beispiel mit jungen Menschen einfach eine wichtige Investition in die Demokratie ist, das, glaube ich, haben wir, ich kann nicht für alle sprechen, aber es scheint mir so, hat alle hier im Raum und vielleicht auch die Menschen, die uns zuhören, überzeugt. Ich würde gerne noch 1-2 Fragen stellen. Vielleicht nehmen wir dich mal mit dazu, Willi. Du hast einen anderen Erfahrungshintergrund auch, der weiter hinausgeht über Lie Detectors, hast dich aber auch in anderen Projekten schon diesem Problem gestellt. Was kannst du da noch ergänzen oder erweitern?
Es geht um Medienkompetenz hier. Das ist ein sehr schönes Projekt, Lie Detectors. Also alle Kollegen, Journalisten, die da gerne mitmachen würden, bitte hier an Juliane. Wir suchen da nach Journalisten in Deutschland, die in die Klassen gehen. Ich wollte nur zwei allgemeinere Bemerkungen machen. Das eine ist Medienkompetenz. Das kommt jetzt irgendwie, fällt das jetzt vom Himmel, plötzlich müssen das alle Schulen machen. Ich sehe in der Bundesrepublik leider dann, da gibt es in 16 Bundesländern, jeder bastelt also vor sich hin mit irgendeinem kleinen Medienset und versucht man das dann unter die Leute zu bringen, anstatt sich die internationalen Projekte anzugucken, weil auf der anderen Seite stehen internationale Situationen, internationale Plattformen, internationale Skills, internationale Workforce, das ist nicht mehr kleinteilig, das ist weltumspannend. Und wenn die Bundesrepublik versucht, das jetzt kleinteilig zu lösen, glaube ich, sind wir sehr schlecht aufgestellt. Ich war jetzt 15 Jahre im Ausland und wundere mich, bin jetzt hier zurück seit einem halben Jahr in Deutschland wieder. Ich wundere mich dann schon, wie langsam das teilweise geht. Jetzt haben wir gesehen, mit der Bundesrepublik, bei der künstlichen Intelligenz ist plötzlich erkannt worden, oh, wenn wir da kleinteilig weitermachen, kommen wir zu nichts. Da muss eine konzertierte Aktion her, dass wir den Standort stärken und so weiter und so fort. Nur bei Schulen und bei Bildung wird das irgendwie tröpfelweise ein bisschen im Saarland, ein bisschen in Hessen, ein bisschen da. Und ich sehe auch nicht ganz, woher jetzt die 16 Bundesländer die Kompetenz herziehen wollen, um über die neue Welt zu sprechen. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, in meinen Augen Rolle von ARD und ZDF. Wir haben eine Menge gehört heute Morgen über Programm und wie viel Geld da ist und wie viel Geld da nicht ist. Aber ich habe immer nur gehört, das Geld geht ins Programm. Meiner Meinung nach müssen die Journalisten, genau was wir tun mit Leihdetektors, nach draußen gehen, in die Schulen gehen und mit der Öffentlichkeit interagieren. Es kann nicht sein, dass Google und Facebook hier mit keine Ahnung, 100 Millionen ungefähr im Jahr Landschaftspflege betreiben, alle möglichen Projekte aufsetzen, alle möglichen Incentives, alle möglichen Grant-Schemes, was auch immer, die Media Literacy oder um die Öffentlichkeit zu stärken oder wie man das immer sehen will, während ARD und ZDF sich quasi in ihrem Bunker verkriechen und gar nichts machen. Und in meinen Augen muss es so sein, dass A, was wir auch wollen hier, dass Journalisten in die Schulen gehen, aber B, dass man vielleicht mal überlegt, ob nicht die Rundfunkgebühr auch dazu da sein müsste, die Medienkompetenz im Lande zu erhöhen. Das wird die Akzeptanz erhöhen, das wird vor allen Dingen die jüngeren Leute vielleicht auch eher an ARD und ZDF binden als noch so viele schöne neue Funkprogramme. Und in meinen Augen vernachlässigen wir sträflich, dass die Aufgabe von ARD und ZDF sein müsste, auch mit der Zivilgesellschaft stärker zu interagieren, da die Kompetenzen mehr einfließen zu lassen, ehe wir dann die Curriculumentwicklung dem Landschaftsverband Rheinland überlassen. Entschuldigung, wenn da jemand vom Landschaftsverband ist, aber ja, danke schön.
Danke, das hat mich ja gefreut, jetzt summierend für die letzte halbe Stunde, dass jemand mal was zu unserem Programm anzuregen hat, was sich nicht auf die Verkehrsnachrichten bezieht, sondern dass wir uns mehr um dieses Thema kümmern. Das finde ich gut. Wir haben vielleicht, wenn Sie Fragen haben, noch Zeit für ein, zwei Fragen zu diesem Themenkomplex aus dem Publikum. Ich gehe mal im Ansatz runter oder gehe mal runter für den Fall, dass jemand dazu etwas fragen möchte. Das besteht aber kein Fragezwang. Das ist auch nach wie vor ein freies Land. Scheint jetzt doch eine Frage, ich fange mal hier vorne an, zwei Fragen haben wir und die diskutieren wir dann auch. Hallo erstmal, stellen Sie sich auch kurz vor.
Ja, Brigitte Lieb, ich habe eine Frage, also ich bin echt sehr begeistert von dem Projekt, auch wenn ich jetzt noch nicht so viel davon weiß. Also tendenziell finde ich das wirklich gut, solche Projekte anzugehen. Wie groß ist denn das Projekt und also in wie vielen Schulen oder wo waren Sie denn jetzt so unterwegs bisher irgendwie?
Ja. Oh ja, es geht. Vielen Dank. Also wir haben in Brüssel die Testphase gemacht und in Deutschland sind wir jetzt wir haben es vom Englischen ins Deutsche übersetzt, wir übersetzen es ins Französische. Hier in Deutschland sind wir in Berlin und ganz jetzt mehr und mehr in der Leipziger Gegend. Wir wollen auch nicht nur Hamburg und Berlin abklappern. Wir gehen hoffentlich jetzt im Herbst nach Mecklenburg-Vorpommern, das ist ganz wichtig. Und bis Ende des Jahres müssen wir noch in einem dritten Land sein. Wir haben dieses Projekt mit etwa 500 Kindern getestet und ich weiß nicht, etwa ein Dutzend oder mehr Erziehern und Lehrern und auch Psychologen. Denn diese Materie ist richtig brenzlig. Also wenn man da, es ist eine Gratwanderung, wenn man da falsch rangeht, da kann man einfach das Falsche lernen. Also deswegen gehen wir ganz, ganz bedächtig ran und jetzt sind wir dabei, extrem anzuheuern. Also wenn ihr in eurer Gegend was wollt, dann helft mir beim Anheuern von guten Leuten.
Sehr gut. Die zweite Frage.
Hallo, mein Name ist Katja Jung und mich interessiert einfach das Projekt jetzt sehr und ich würde mich auch gerne noch weiter darüber informieren. Aber auch gleichzeitig ist bei mir gerade der Wille dabei entstanden, mitzumachen. Geht das jetzt in meinem Fall schon bei einer Journalistin, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat?
Das ist eine ganz super Frage. Ich habe gerade vor kurzem einen Workshop in Leipzig gemacht mit Medienstudenten, die an einem Universitäts-Hörfunksender arbeiten. Und die sind ganz, ganz toll, denn erstens haben die unheimliches Interesse und sehr viel Energie. Und zweitens lesen sie auch viel mehr das, was die Kinder lesen. Also sie sind irgendwie, der Bezug ist viel unmittelbarer. Außerdem hoffen wir wollen mit lokalen Journalisten in lokalen Schulen arbeiten. Das heißt, wenn es junge Journalisten gibt, die verstehen das ja selbst, wenn sie darüber nachdenken. Also auf keinen Fall, also Alter ist eigentlich kein Ding. Nur, dass man ein wirklich ernsthafter Journalist ist und sich mit diesen Fragen auch wirklich auseinandersetzen will und kann.
Wunderbar, Alter ist kein Ding, das scheint mir bisher der Spruch dieses Tages zu sein für uns alle. Aber wir haben noch eine dritte und letzte Frage.
Ja, wenn ich mich so als Journalist mal zurückversetze in die Perspektive der Bürger, habe ich so eigentlich das Empfinden, dass die Aufgabe der Bundeszentrale und Landeszentralen für politische Bildung eigentlich die Aufgabe hat, euch alle Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ihr vernünftig und flächendeckend arbeiten könnt. Es ist mit Sicherheit wünschenswert, dass ihr gerade in diesen Problembereichen, wo dieser Neokonservativismus beziehungsweise schon in diesem in diese Rechtslastigkeit geht, in dem Bereichen oder in dem Landstrichen arbeitet. Nichtsdestotrotz, habt ihr da Kontakte in diese Landeszentralen?
Ja, also wir es ist ein großes Experiment. Wir arbeiten viel mit Mundpropaganda. Es ist ganz wichtig, dass ein Journalist dem anderen das sagt, hey Mensch, du kannst das machen. Das geht, es macht unheimlich Angst, in so ein Klassenzimmer zu gehen, aber es ist total super. Wir zahlen übrigens auch einen Entschädigungssatz, Aufwandsentschädigung heißt das, glaube ich. Und es ist außerdem sehr wichtig, dass es Mundpropaganda zwischen den Lehrern gibt, damit die uns die Türen öffnen. Denn ein Lehrer, der keinen Bock hat, ja, das macht keinen Sinn. Gleichzeitig haben Sie völlig recht, wir arbeiten auch auf höherer Ebene, jetzt in den unterschiedlichen Bundesländern, ganz langsam und vorsichtig, damit wir es auch richtig machen und nicht in irgendwelche politischen Zwickmühlen geraten. Aber wir arbeiten auch als Beratende, in einer beratenden Funktion bei der Europäischen Kommission in etwas, das heißt die High-Level Expert Group on Fake News. Es gibt keine Low-Level Expert Groups, nur High-Level Working Groups. Und dort plädieren wir sehr, und das haben wir jetzt auch geschafft, da sind wir ganz glücklich, das hat die Kommissarin, die dafür zuständig ist, auch tatsächlich aufgegriffen, hat gesagt, das wird sie machen, ist, dass sich die Europäische Union dafür einsetzen will, innerhalb der OECD, wo sie eine Mitgliedschaft hat, obwohl es kein Land ist, dafür zu plädieren, dass die PISA-Schulnoten auch so vergeben werden, dass sie Medienkompetenz und Quellenverifizierung in Einbetracht ja, also mit einkalkulieren. Und ganz das allerletzte, und dann glaube ich, haben wir keine Zeit mehr. Außerdem plädieren wir sehr dafür, dass alle Menschen, die auf Lehramt studieren, ja, egal ob sie nun Biologielehrer werden oder Mathe oder Ethik oder Politik oder Kunst, dass sie alle in ihrem Lehrplan, während sie selber studieren, diese Sensibilität selber mitbekommen und selber lernen, damit sie in allen Klassenzimmern, damit das ein natürliches Ding wird, dass einfach in allen Klassenzimmern Quellenverifizierung, kritisches Denken, Faktenüberprüfung und so weiter einfach ein Teil davon wird. Denn unser eigentliches Ziel ist, dass es uns letztendlich nicht mehr, dass man uns nicht mehr brauchen wird und dass wir einfach zumachen können und nach Hause gehen können.
Herzlichen Dank.